Hey und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Babe Talk Tuesday. Heute habe ich euch den Fall von Emma Walker aus den USA mitgebracht. Emma Jane Walker wurde am 20. März 2000 geboren. Im November 2016 war Emma daher gerade einmal 16 Jahre alt. Sie lebte zusammen mit ihren Eltern Jill und Mark sowie ihrem Bruder Evan in Knoxville in Tennessee. Knoxville hat eine Einwohnerzahl von roundabout 186.000 Menschen und ist die drittgrößte Stadt in Tennessee. Emma war Cheerleader in ihrer Highschool, der Knoxville Central High, und war unheimlich beliebt, wie das bei Cheerleadern ja häufig auch der Fall ist. Sie war super hübsch und ihre Eltern haben auch sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass Emma bodenständig ist und sehr freundlich zu ihren Mitmenschen ist. Und genau das war sie auch immer. Sie war ein kleiner Sonnenschein. Ihre Mutter sagte über Emma, dass sie ein super lustiges, junges Mädchen war und vor allem auch eine sehr ansteckende Lache gehabt hat. Es musste wohl immer jeder mitlachen, wenn Emma lachte, auch wenn man den Zusammenhang gerade nicht richtig verstanden hat. Emma war allerdings nicht nur Cheerleaderin in ihrer Schule, sondern sie war auch Einserschülerin. Sie wusste schon in ihren jungen Jahren, wohin es für sie einmal beruflich gehen sollte, und daher war es ihr immer wichtig, dass sie auch einen guten Abschluss vorzeigen kann. Emma wollte nämlich Kinderkrankenschwester werden und dies wohl im Bereich der Säuglingspflege auch vertiefen. Neben der Schule arbeitete Emma auch noch ehrenamtlich in einem Tierheim, da sie Tiere wirklich sehr geliebt hat. In 2014 lernte Emma dann William Riley Gall kennen. Alle nannten ihn aber immer nur Riley und nicht William. Und Emma verliebte sich sofort in Riley. Er war äußerst attraktiv und er spielte in der Footballmannschaft ihrer Schule. Er war 2 Jahre älter als sie und die beiden verstanden sich auf Anhieb absolut bestens. Der Footballspieler und die Cheerleaderin. Es hatte einfach gepasst bei den beiden. Nach außen hin schienen die beiden wie das perfekte junge Paar. Riley selbst hatte zu seiner Highschool-Zeit bei seinen Großeltern gelebt und sich sehr in der Kirchengemeinde engagiert. Aber auch das Footballtraining und die Spiele haben ihn zeitlich sehr eingenommen und er soll wohl auch ein riesen Star Wars-Fan gewesen sein. Das einzige Problem damals in 2014, als sich die beiden kennenlernten, war, dass Riley zu dem Zeitpunkt bereits eine Freundin hatte. Aber für Emma machte er damals mit ihr Schluss, da Emma ihm einfach ein bisschen besser gefallen hat. Allerdings hatte Riley nach wie vor sehr, sehr viel Kontakt zu seiner Ex-Freundin. Er ist in 2016, als er seinen Abschluss an der Knoxville Center High gemacht hat, dann auch mit seiner Ex-Freundin auf seinen Prom, also seine Abschlussfeier, gegangen und nicht mit Emma. Das hatte Emma wohl, verständlicherweise natürlich, sehr verletzt, weshalb sie dann mit Riley auch Schluss machte. Aber das war nicht das einzige Mal gewesen, dass sie mit ihm Schluss gemacht hatte. Insgesamt waren die beiden nämlich über 2 Jahre lang immer mal wieder zusammen. Sie hatten quasi so eine On-Off-Beziehung. Mal waren sie getrennt, mal waren sie zusammen. Nach seinem Abschluss ging Riley dann auf das Maryville College, was in etwa 30 Minuten von Knoxville entfernt war. Er war also trotzdem noch in der Nähe seiner Heimatstadt und auch in der Nähe von Emma. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden allerdings dann wieder zusammen. Die Situation, dass er mit seiner Ex-Freundin auf seinen Prom gegangen ist und nicht mit Emma, war für Emma zwar sehr verletzend, aber sie kamen danach dann noch einmal zusammen und waren quasi also ein Paar zu dem Zeitpunkt, als Riley bei seinen Großeltern ausgezogen ist und auf dem Campus seines neuen Colleges dann eingezogen ist. Und als Riley dann aufs College ging, hatte Emma seine Social-Media-Profile noch häufiger angesehen und nahezu fast schon kontrolliert, als sie es früher bereits gemacht hatte. Sie wollte immer wissen, was er macht, mit wem er unterwegs sei, und das, was sie auf seinen Profilen sah, gefiel ihr so gar nicht. Er war sehr viel mit anderen Mädchen unterwegs, er postete auch viele Bilder und Videos mit anderen Mädchen auf Snapchat. Und Emma beendete dann die Beziehung zu Riley, da sie ihm einfach nicht mehr genug vertraut hat. Das Kontrollieren zum Beispiel der Social-Media-Profile und auch generell war aber nicht nur einseitig von Emma aus. Auch Riley kontrollierte, wo Emma hinging und mit wem sie zusammen war. Nach der Trennung hatte sich Riley immer wieder bei Emma gemeldet. Und die beiden waren wohl auch noch weiterhin in Kontakt und haben miteinander geschrieben und sich angerufen und einfach Kontakt gehabt. Riley und Emma haben dieses On-Off-Spiel schon häufiger gespielt und Riley dachte eben, es wäre mal wieder eines dieser Spiele und wollte Emma erneut für sich zurückgewinnen. So wie er es auch immer in der Vergangenheit gemacht hatte. Allerdings hatte Emma mit der Beziehung diesmal mehr oder weniger bereits abgeschlossen. Sie wollte es einfach nicht noch ein weiteres Mal mit ihm versuchen. Und da er jetzt ja auch weg war, also auf dem College, und sich die beiden sowieso nicht mehr so häufig hätten sehen können, wollte es Emma diesmal bei der Trennung auch wirklich belassen. Am Freitag, den 18. November 2016, wurde in Knoxville ordentlich gefeiert. Denn die Footballmannschaft von Emmas Highschool hatte an diesem Abend ein super wichtiges Spiel gewonnen. Einige Stunden zuvor postete Emma auch auf Twitter: "Super, super aufgeregt wegen heute Abend." Und im Anschluss an das gewonnene Spiel ging Emma mit auf eine Party. Sie war ja Cheerleaderin für das Team und war auch privat mit einigen der Footballspieler gut befreundet, daher nahm man sie sehr gerne mit auf die Party. Die Stimmung war ausgelassen und alle waren happy und hatten mega gute Laune. Doch Emmas gute Laune wurde um 23.33 Uhr getrübt, denn ab diesem Zeitpunkt erhielt sie plötzlich sehr komische und merkwürdige Textnachrichten von einer anonymen Nummer. In diesen Nachrichten stand immer wieder, dass Riley entführt worden sei. Etwas später erhielt sie dann auch noch einen Anruf von dieser Nummer und hörte im Hintergrund Hilfeschreie. Die Stimme konnte sie ganz schnell Riley zuordnen und Emma hat es mit der Angst zu tun bekommen, hat sich ein paar ihrer Freunde geschnappt und diese sind dann auch noch mitten in der Nacht mit dem Auto zum Maryville College gefahren, um nach Riley zu suchen. Lange suchen mussten sie jedoch nicht, denn sie fanden Riley ziemlich schnell. Er war weder verletzt, noch wurde er irgendwo festgehalten. Er war zwar sichtlich etwas verwirrt, aber mehr auch nicht. Daher ging Emma dann auch sofort davon aus, dass er sie wohl verarscht hatte und daraufhin war sie super, super sauer, hat ihn angeschrien und gesagt, dass sie überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun haben wolle und er sie ein für alle Mal in Ruhe lassen soll. Sie hätte sich so große Sorgen um ihn gemacht, sei jetzt extra mitten in der Nacht von der Party weg, um die 30 Minuten zum College zu fahren, und er würde sie mit einer ausgedachten Entführung verarschen. Emma war zu diesem Zeitpunkt mit Riley komplett fertig. Einen Tag später, am Samstag, den 19. November, kam Emma nachmittags gerade mit dem Auto nach Hause gefahren. Sie war noch etwas unterwegs gewesen. Ihre Eltern waren gerade nicht da und auch ihr Bruder Evan war zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Als sie ihr Auto vor dem Haus geparkt hatte, hatte sie schon etwas weiter den Bürgersteig rauf eine Gestalt gesehen, die komplett schwarz gekleidet war. Schwarze Hose, schwarze Jacke und ein schwarzer Hoodie, dessen Kapuze so über den Kopf gezogen wurde, dass man das Gesicht nicht sehen konnte. Sie hatte sich jetzt aber nicht groß was dabei gedacht und sei dann direkt ins Haus gegangen. Andere Nachbarn von Emma sagten dann aber später aus, dass diese Person immer wieder um das Haus der Familie Walker geschlichen sei, durch Fenster geguckt hatte und schließlich auch versucht hatte, durch die Haustür ins Haus zu gelangen. Die Person hat wohl auch richtig stark an der Tür gerüttelt, aber diese war von innen verschlossen, deswegen kam die Person nicht rein. Emma hatte dann wohl richtig Panik bekommen und das Erste, was sie tat, war nicht etwa zum Beispiel die Polizei zu rufen, sondern sie rief Riley an. Sie sagte ihm wohl, dass sie nach wie vor sehr sauer auf ihn war wegen der ganzen Entführungsgeschichte, aber sie hätte jetzt gerade wohl so große Angst gehabt, dass sie ihn gebeten hatte, zu ihr nach Hause zu kommen. Und er ist dann auch zu ihr nach Hause und hat das ganze Grundstück abgesucht, die ganze Gegend abgesucht, aber hat die Gestalt nirgendwo gesehen. Emma war sehr dankbar, dass Riley gekommen war, aber sie machte ihm auch an diesem Tag nochmals persönlich klar, wie sauer sie noch sei und dass sie immer noch nicht wieder mit ihm zusammenkommen wollte. Diese Situation mit dieser komischen, schwarz gekleideten Gestalt machte Emma zwar grundsätzlich ein bisschen Angst, aber das sollte sie nicht davon abhalten, weiterhin das Haus zu verlassen und ihr Leben zu leben. So war sie zum Beispiel einen Tag später, am Sonntag, den 20. November 2016, noch mit ihrer Familie unterwegs. Sie waren Eis essen und hatten einen tollen Tag. Den restlichen Tag verbrachten sie dann zu Hause. Emma sagte ihren Eltern auch am frühen Abend, dass sie auf ihr Zimmer geht und früh schlafen gehen würde, denn am nächsten Tag sei ja wieder Schule und sie wollte einfach fit sein. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Vater Mark wach, da er etwas gehört hatte, was für ihn so klang, als würde jemand eine Tür zuknallen. Und dieses Geräusch hörte er zweimal. Er sei dann aufgestanden und habe zunächst in das Schlafzimmer von seinem Sohn Evan geschaut, doch der schlief noch fest. Danach schaute er in Emmas Zimmer, doch auch die lag schlafend in ihrem Bett. Er ging dann auch wieder zurück in sein Bett. Er war dann der Meinung, dass er sich vielleicht das Geräusch eingebildet hatte oder dass er es vielleicht geträumt hatte oder es vielleicht dann doch irgendwo von draußen kam und nicht vom Innern des Hauses. Am Montagmorgen, den 21. November 2016, stand Mutter Jill wie immer morgens als Erste auf und wollte Evan und Emma wecken, damit diese sich für die Schule fertig machen konnten. Sie weckte zuerst Evan und öffnete danach die Zimmertür von Emma und rief "Guten Morgen, aufstehen" ins Zimmer. Die Mütter das eben immer so machen und dann befand sie sich quasi auch schon auf dem Weg in die Küche, um Kaffee zuzubereiten. Doch als Emma nach wenigen Minuten immer noch keinen Mucks gemacht hat und immer noch nicht aufgestanden sei, wäre Jill nochmal zu ihr ins Zimmer gegangen. Sie wäre dann auch direkt zu ihrem Bett gegangen. Sie hat dann ihre Hand auf Emma gelegt, hat sie so ein kleines bisschen geschüttelt und gerüttelt, doch Emma wurde nicht wach. Und dann merkte Jill auch ganz schnell, dass Emma gar nicht atmet und dann hat sie so richtig Panik bekommen. Sie hat dann erst versucht, noch ihren Puls zu fühlen, aber sie konnte ihn nicht spüren. Jill war völlig aufgelöst, sie wusste nicht, was passiert sei. Sie rief dann auch sofort den Notruf und machte sich super große Sorgen um ihre Tochter. Der Notruf kam dann auch ziemlich zügig beim Haus an, aber es konnte nur noch der Tod von Emma festgestellt werden. Im Anschluss kam dann auch direkt die Polizei zum Haus der Walkers. Zunächst waren alle ein bisschen ratlos, denn keiner konnte im ersten Moment irgendwelche Anzeichen finden oder feststellen, weshalb Emma tot aufgefunden wurde. Der Tod von Emma sprach sich ziemlich schnell an diesem Tag herum und auch Riley erfuhr sehr schnell davon. Er postete dann auf Twitter, wie unglaublich traurig er sei, wie sehr er sie geliebt hat und dass sie jetzt bestimmt an einem besseren Ort sei. Und dazu postete er auch ein Zitat aus der Bibel. Riley war ja sehr gläubig und engagierte sich ja auch sehr in der Kirchengemeinde, wie ich zu Anfangs erzählt hatte. Und das war, sag ich mal, nichts Unübliches für ihn, dass er Zitate aus der Bibel postete. Außerdem schrieb er auf Twitter dann noch, dass er jetzt sehr gerne bei Emmas Familie wäre, der Schmerz aber aktuell einfach noch zu groß sei und er einfach nicht hinfahren kann, weil er so fertig mit der Welt war und es einfach noch nicht realisieren konnte, dass Emma jetzt tot sei. Und wie gesagt, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, woran Emma genau gestorben war. Und genau das hatte dann auch die Gerüchteküche etwas angeheizt. So wurde zum Beispiel spekuliert, ob sie vielleicht Drogen genommen hätte, vielleicht sich selbst vergiftet habe oder vielleicht auch einen Schlaganfall erlitten hat. Es gab unzählige Theorien, die aufgetaucht sind, doch keine dieser konnte auch wirklich bestätigt werden. Das Rätsel um Emmas Tod konnte dann erst gelöst werden, als ihre Leiche einem Pathologen ausgehändigt wurde und dieser eine Obduktion bei Emmas Leichnam vornahm. Dabei wurde festgestellt, dass Emma direkt über ihrem Ohr eine Einschusswunde hatte. Und daraufhin sah sich die Polizei ihr Zimmer nochmals ein bisschen genauer an und dabei fand man ein kleines Loch in der Hauswand. Emmas Zimmer war nämlich im Erdgeschoss und ihr Bett stand direkt an einer Außenwand des Hauses. Und genau auf Kopfhöhe, da wo das Kopfkissen liegt, fand man eben dieses kleine Loch in der Hauswand, welches dann als Einschussloch identifiziert werden konnte. Dieses Loch hatte man zuerst gar nicht gesehen, weil man auch nicht darauf geachtet hatte. Es war ja auch sehr klein. Man fand dann an ihrem Bett bzw. auf dem Kopfkissen selbst wohl auch noch einen kleinen Fleck, den man zunächst allerdings für Erbrochenes gehalten hatte. Es stellte sich jedoch dann später raus, dass es ein Blutfleck war. Man konnte also sehr, sehr schnell dann ausmachen, dass von draußen jemand durch die Hauswand geschossen hatte und Emma dabei schlafend erwischt hat. Die Polizei sah sich dann natürlich auch draußen im Garten die Stelle der Hauswand an und dort konnten sie einige Patronenhülsen finden. Für Emmas Vater war diese Erkenntnis unglaublich schlimm, denn er war in dieser Nacht ja wach geworden. Er hatte ja die Schüsse gehört. Er konnte sie zu dem Zeitpunkt jedoch nicht als Schüsse identifizieren. Er hatte in der Nacht ja auch nach Emma gesehen, doch da sah es einfach so aus, als würde sie schlafen. Er hatte nichts bemerkt und das machte den Vater richtig fertig. Und nach dem Fund der Patronenhülsen im Garten fing die Polizei nun richtig an zu ermitteln und befragte zunächst die Familie Walker und auch Emmas Freunde. Dadurch erfuhren sie dann auch ziemlich schnell von dieser schwarz gekleideten Gestalt, die Emma noch vor kurzem Angst gemacht hatte. Das hatte sie ihren Freunden erzählt und auch ihren Eltern. Und die Ermittler klapperten daraufhin die Nachbarschaft ab, ob es irgendwelche Häuser gab, die eine Videoüberwachung installiert hatten. Und genau da wurden sie dann aber auch fündig bei einem der Nachbarn. Sie sahen sich die Videos an und konnten diese Gestalt, von der gesprochen wurde, auch auf einem der Videos erkennen. Allerdings war die Qualität leider sehr, sehr schlecht. Es war alles sehr verpixelt. Man konnte die Person auch nur von hinten sehen. Und dahingehend hatte man also wirklich noch keine richtigen Indizien und auch noch keine richtigen Anhaltspunkte. Die Polizisten unterhielten sich weiter mit Emmas Freunden in der Hoffnung, dass sie etwas mehr über sie und ihren Umgang erfahren. Und bei diesen Gesprächen erfuhren sie zum Beispiel auch von der Entführungsstory, die Riley Emma vorgespielt hatte, und erfuhren auch von mehreren Freunden von Emma, dass Riley wohl sehr kontrollierend war. Er musste immer wissen, wo Emma war, wollte immer mit dabei sein und wenn sie ohne ihn weg war, dann habe er wohl ständig angerufen und hat ihr ständig SMS geschrieben. Ihre Freunde erzählten auch, dass Riley mit der Trennung sehr schlecht klargekommen ist und dies wiederum bestätigten dann nachher auch Aussagen von Rileys Freunden, die die Ermittler ebenso befragt hatten. Auch Jill, Mark und Evan konnten bestätigen, dass Riley sehr kontrollierend war und immer wieder versucht habe, Emma von ihnen zu isolieren, damit er sie für sich alleine hatte. Laut der Mutter hatte Riley Emma gegenüber wohl auch des Öfteren gesagt, dass ihre Eltern furchtbar wären und dass sie sie nicht lieben würden, nur um zu versuchen, einen Keil zwischen Emma und ihre Eltern zu bringen. Und ihre Eltern sagten dann auch aus, dass sie ziemlich erleichtert gewesen seien, als Emma meinte, dass sie jetzt endgültig mit Riley Schluss gemacht hatte. Im Gespräch der Ermittler mit Riley selbst betonte dieser aber immer wieder, wie sehr er Emma geliebt hatte und dass er ihr niemals etwas antun würde. Er beharrte auch darauf, dass die Entführungsgeschichte tatsächlich so gewesen sei und tatsächlich stattgefunden hat und er sich die nicht ausgedacht hätte. Er sagte, dass da tatsächlich zwei Typen waren, die ihn überfallen haben und in einen Van gezogen haben. Sie nahmen sein Handy und hatten ihn wohl gefragt, wer die Person sei, mit der er als letztes nochmal sprechen wollen würde, bevor sie ihn umbringen. Und daraufhin hatte er dann Emma geantwortet. Und die wurde ja dann von den beiden angeblichen Entführern angerufen und kontaktiert. Aber Riley konnte diese Story trotzdem nicht näher ausführen und er hat auch nicht gewusst, warum diese Männer das gemacht haben, was das Motiv gewesen sei und warum sie ihn dann doch letztlich haben einfach laufen lassen. Er war aber der festen Meinung, es hat tatsächlich so stattgefunden. Riley verstief sich in seinen Aussagen gegenüber der Polizei auch immer wieder darauf, dass es ja diese schwarz gekleidete Gestalt gab, vor der Emma Angst hatte und es wahrscheinlich diese Person gewesen sei, die sie umgebracht hatte. Er sagte, er wäre ja auch extra zu ihr gefahren, weil sie ihn deswegen angerufen hätte, aber er hätte nirgendwo etwas gesehen. Riley sagte auch, dass er und Emma in der Nacht von Sonntag auf Montag noch einmal miteinander telefoniert haben. Emma sagte ihm erneut, dass sie ihn zwar nach wie vor sehr lieben würde und ihn als Person sehr schätzen würde, aber dass sie keine Beziehung mehr mit ihm haben wollen würde. Was in dieser Befragung mit den Ermittlern allerdings sehr, sehr seltsam war, ist, dass Riley Emma nie mit ihrem Namen betitelt hat. Er sagte also nicht, Emma hat mich angerufen, sondern er sagte entweder nur, das Mädchen hat angerufen oder er sagte, das Mädchen, das gestorben ist, hat mich angerufen. Teilweise konnten die Ermittler ihm dann auch gar nicht mehr folgen und nicht ganz nachvollziehen, von wem er gerade spricht, wen er gerade meint und haben immer wieder gefragt, welches Mädchen meinst du? Sag ihren Namen. Daraufhin soll Riley wohl nur sehr widerwillig gesagt haben, Emma. Er begründete das wohl damit, dass er meinte, sein Herz sei gebrochen und er kann es nicht fassen, dass Emma tot ist und es würde ihm sehr, sehr schwer fallen, ihren Namen auszusprechen. Die Polizisten fanden das allerdings sehr merkwürdig. Zu diesem Zeitpunkt standen zum einen Riley und auch diese anonyme schwarz gekleidete Gestalt im Mittelpunkt der Ermittlungen. Die Ermittler zogen dann noch einmal durch die Nachbarschaft der Walkers und befragten die Nachbarn. Eine Nachbarin, die eine Freundin von Emma gewesen ist, die auch ebenso auf ihre Highschool ging, erzählte, dass sie diese schwarz gekleidete Gestalt gesehen hat, aber leider nicht das Gesicht davon erkennen konnte. Diese Person sagte allerdings auch aus, dass anhand der Gangart und dem Auto, das die Person wohl gefahren haben soll, glaube sie, dass diese Person Riley war. Sie sagte, sie glaube, dass Riley Emma einfach Angst machen wolle, damit sie wieder auf ihn zugelaufen kam und von ihm beschützt werden konnte. Und genau das macht für die Ermittler am Ende ja auch Sinn, denn genau so traf es letztlich ja auch ein. Was allerdings auch noch sehr komisch war und letztlich auch sehr gut zu der Story passt, ist, dass Rileys Großvater, bei dem er ja gelebt hatte, bevor er dann aufs College gezogen ist, wohl am Samstag, also den Tag vor der Tat, bei der Polizei angerufen hatte, um zu melden, dass eine seiner Waffen verschwunden war und er davon ausging, dass sie ihm gestohlen worden sei. Diesen Anruf von seinem Großvater konnte man allerdings erst später zum Fall von Emma Walker zuordnen, da man dann erst den Zusammenhang feststellen konnte. Die Waffe, die Rileys Großvater entwendet wurde, war eine 9mm Glock, eine Schreckschusspistole. Und das war wohl auch genau das gleiche Kaliber, mit dem auch durch die Hauswand auf Emma geschossen wurde. Für die Ermittler war der Fall nun klar. Alles deutete auf Riley hin. Sie befragten Riley nochmals erneut, doch dieser betonte immer wieder, dass er mit dem Verschwinden der Waffe nichts zu tun hat und er auch überhaupt gar nicht weiß, wo sein Großvater die überhaupt aufbewahren würde. Während den Ermittlungen und auch nach dem Tod von Emma sprach Riley sehr oft mit seinen beiden besten Freunden Alex und Noah. Die beiden haben Riley auch die ganze Zeit über unterstützt und hatten sehr, sehr viel Mitleid mit ihm. Alex und Noah konnten sich beide überhaupt nicht vorstellen, dass Riley eine solche Tat begangen haben soll. Und Riley selbst sagte den beiden ja auch immer wieder, dass er nichts mit Emmas Tod zu tun hat, aber er vertraute ihnen an, dass er tatsächlich die Waffe von seinem Großvater genommen hat und dass er sie jetzt irgendwie verschwinden lassen müsse. Denn wenn die Polizei die Waffe bei ihm finden würde, dann würden alles darauf hindeuten, dass er Emma ermordet hat und das habe er ja laut seinen Aussagen nicht. Für Alex und Noah war das eine sehr, sehr verzwickte Information, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie Riley geglaubt, dass er Emma nicht ermordet hat. Doch nachdem er ihnen gesagt hat, dass er die Waffe von seinem Großvater genommen hat, war der Druck auf die zwei einfach zu hoch und sie gingen zur Polizei und meldeten das, was Riley ihnen erzählt hat. Die Ermittler waren für diese Information sehr, sehr dankbar und wollten dann die beiden Jungs verkabeln, ihr Auto verkabeln und so Riley quasi auf frischer Tat ertappen, wie er versuchte, die Mordwaffe verschwinden zu lassen, da sie dann genügend Beweise hätten, um Riley festnehmen zu können. Die beiden Jungs waren von dieser Verkabelungsaktion, die die Polizei vorgeschlagen hatte, nicht besonders begeistert, aber sie stimmten letztlich trotzdem zu. Sie waren also beide verkabelt und einer der beiden hatte auch so eine kleine winzige Kamera an seiner Jacke befestigt. Also so eine Art Kamera, die ja unauffälliger nicht sein könnte. Sowas wie zum Beispiel, was man irgendwie in den Knopf verschwinden lässt oder so. So ein Polizeiding eben. Und sie hatten auch mit der Polizei ein entsprechendes neutrales Codewort ausgemacht, was dann einer der beiden Jungs sagen soll, sobald Riley die Waffe herausnimmt, damit die Polizisten dann quasi direkt auf frischer Tat zuschlagen können und ihn verhaften können. Alex und Noah machten an diesem Abend dann ein Treffen mit Riley aus und dieser kam dann auch zu Noah nach Hause. Sie setzten sich dann erstmal hin und redeten. Noah sagte dann auch noch einmal, wie leid es ihm tun würde, dass Emma tot sei und Riley sagte darauf, dass er gar nicht richtig um Emma trauern könne, da er solche Angst hat, dass die Polizei ihn für irgendwas drankriegt, was er nicht getan hat. Er wiederholte dann auch wieder, dass er Emma nichts angetan habe und er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Alex hat daraufhin wohl gesagt, dass er aber dann nicht versteht, wieso er dann nicht von sich aus selbst auf die Polizei zugeht, ihnen die Waffe gibt und ihnen erklärt, warum er sie dann überhaupt hat. Daraufhin konnte Riley wohl aber keine richtige Antwort bzw. Erklärung geben. Er sagte dann nur immer wieder, dass die Waffe endlich verschwinden muss. Sein Plan wäre es nämlich gewesen, die Waffe in den Tennessee River zu werfen, denn dort würde sie dann niemals gefunden werden und er wäre dann raus aus der Nummer. Riley sagte zu Alex und Noah auch immer wieder, wie sehr er ihnen vertrauen würde und dass alles nun von den beiden abhängen würde. Die beiden haben sich dann zusammen mit Riley ins Auto gesetzt und wären auf dem Weg gewesen zum Tennessee River. Zwischenzeitlich ging aber wohl das Signal der Verkabelung zwischen Noah und Alex und der Polizei verloren. Und das war in diesem Moment natürlich äußerst fatal, denn da gab es diesen einen Hauptverdächtigen, der gerade auf dem Weg war, die Mordwaffe zu entsorgen. Und sie haben das Auto verloren, haben die Verkabelung, das Signal verloren. Fatal. Panisch suchten die Ermittler also den Weg ab und haben nach den dreien gesucht, fanden sie dann aber zufällig an einem Fastfood-Restaurant wieder. Denn die drei, die wollten sich erstmal noch was zu essen holen. Danach sind sie weiter Richtung Fluss gefahren und haben das Auto an einer Wohnanlage abgestellt, von der sie dann zu Fuß den Rest des Weges zum Fluss laufen wollten. Diese Wohnanlage, in der sie parkten, war jedoch komplett umzäunt, also es war so eine Art Gated Community und sie war mit einem großen Tor quasi verriegelt, für das man einen Code gebraucht hat, um es zu öffnen. Riley kannte aber den Code, da er in dieser Anlage öfters mal als Kurier gearbeitet hatte und sich somit Zutritt verschaffen musste. Das wiederum war allerdings super scheiße, denn Alex und Noah hatten nicht bedacht, dass die Polizisten den Code ja nicht kannten und somit auch auf die Schnelle nicht in diese Wohnanlage reinkommen konnten. Die Jungs hatten dann aber bereits geparkt und Riley holte die Waffe raus. Er hatte sie in einer Plastiktüte eingepackt dabei gehabt. Als Riley die Waffe herausgeholt hat, hat Noah dann auch direkt das vorher ausgemachte neutrale Codewort gesagt. Die beiden hätten gewartet, aber nichts ist passiert. Es ist mehrere Sekunden lang nichts passiert. Und sogar mehrere Minuten lang. Und die beiden hatten zwischenzeitlich richtig Panik, dass der Plan nach hinten losgeht und dass es Riley jetzt schaffen würde, die Waffe in den Fluss zu werfen, ohne dass die Ermittler ihn festnehmen konnten. Alex hat dann versucht, ein bisschen Zeit zu schinden, hat so ein bisschen mit Riley geredet und habe Riley dann wohl auch spontan die Waffe abgenommen, da er gemeint hat, er möchte sie sich einfach nochmal ein bisschen genauer anschauen. Das machte Riley allerdings ziemlich aggressiv und er riss Alex die Waffe wieder aus der Hand. Dieses Gerangel und Gemängel und Gerede hat dann ein paar Minuten gedauert, wirklich nicht lang, aber ein paar Minuten. Und in diesem Zeitfenster hat es dann die Polizei tatsächlich auch geschafft, endlich durch dieses Tor zu kommen. Die Polizisten haben die drei dann direkt gestürmt und Riley festgenommen. Riley wurde erstmal in Untersuchungshaft gesteckt. Im April 2018 begann der Gerichtsprozess. Riley wurde wegen Mord ersten Grades angeklagt. Er selbst plädierte auf nicht schuldig. Riley behauptete auch, dass er den Mord gar nicht begangen haben könne, selbst wenn er dazu in der Lage gewesen wäre, denn er sei in dieser Nacht gar nicht vor Ort gewesen. Er gab an, zu Hause auf dem Campusgelände des Colleges gewesen zu sein. Er sei wohl die ganze Nacht im Auto gesessen, hätte geweint, da ihm die Trennung so mitgenommen hat, und er sei wohl erst um 4.30 Uhr in der Früh zurück auf sein Zimmer gegangen. Und dies könnte auch sein Mitbewohner bestätigen, da er ihn darauf angesprochen hat, warum er so spät nach Hause kommt. Es stellte sich jedoch anhand von seinen Handy- und GPS-Daten heraus, dass er in der Tatnacht sehr wohl in der Nähe von Emmas Haus war. Und daraufhin änderte die Verteidigung ihre Strategie und sie gaben an, dass Riley sehr wohl am Haus war und ja, er habe auch geschossen, allerdings nicht, um Emma umzubringen, sondern nur, um ihr Angst zu machen, damit sie sich wieder bei ihm meldet und er sie beschützen kann und den Helden spielen kann. Rileys Intention soll es immer gewesen sein, Emma, wenn, nur Angst zu machen, damit sie wieder zu ihm kommt und sie wieder zusammenkommen können würden. Es wurde aber auch von der Verteidigung weiterhin angegeben, dass Riley nicht die Person war, die als schwarz gekleidete Gestalt betitelt war und um das Haus der Walkers geschlichen sei. Außerdem soll es Riley nicht klar und nicht bewusst gewesen sein, dass, wenn er auf die Wand schießen würde, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass die Kugel durch die Wand durchgeht und Emma dabei verletzen könnte. Die Staatsanwaltschaft jedoch sagte, dass das absoluter Schwachsinn ist, denn Riley stand so nah an der Wand, dass er es habe kommen sehen müssen, dass die Kugel durch die Wand auch durchgeht. Im Mai 2018 wurde das Urteil der Jury verkündet. Sie sprachen William Riley Gall schuldig für Mord ersten Grades an Emma Jane Walker. Im September 2018 gab es dann die Straffestsetzung und diese beläuft sich auf lebenslang. Und diese Strafe betraf nicht nur rein den Mord an Emma, sondern beinhaltete auch Stalking, den Diebstahl der Waffe von seinem Großvater und war dafür, dass er die Tatwaffe hatte verschwinden lassen wollen. Zum Zeitpunkt des Urteilsspruchs war Riley 20 Jahre alt. Das Strafmaß sah vor, dass er erst nach 51 Jahren die Möglichkeit hat, Bewährung einzureichen. Das heißt, er kann erstmals, wenn er 71 Jahre alt ist, beantragen, das Gefängnis auf Bewährung verlassen zu dürfen. Die Staatsanwaltschaft selbst hatte wohl ursprünglich auch beantragt gehabt, dass die Strafe noch höher ausfallen müsse, aber dem wurde durch den Richter nicht stattgegeben. Riley hatte sich im Gerichtssaal, nachdem das Urteil verkündet wurde, dann auch nochmal bei Jill, Mark und Evan entschuldigt. Er sagte, es tue ihm sehr leid, dass er ihnen Emma weggenommen hat. Er habe sie sehr geliebt und dass kein Tag vergeht, an dem er nicht an sie denkt und an das, was er getan hat. Das war der Fall von Emma Jane Walker. Was sagt ihr dazu? Wie steht ihr zu dem Fall? Denkt ihr, dass die Strafe von 51 Jahren für Riley gerechtfertigt ist? Hättet ihr noch mehr gegeben? Wie steht ihr dazu? Lasst es mich gerne wissen. Und mit diesen Worten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Babe Talk Tuesday mit einem neuen True Crime Fall wieder. Ciao!